dritten Kanto, Kapitel 29, Text 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mat Guna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Manogati Avichina Yata Gangambuso Ambudo Matguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Manogati Ravichana. Yata Gangam Basumbuddha Matguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Manogati Ravichana. Yatha Gangam Basombudo Matguna Shruti Matrena Mayi Sarva Guhashaye Manogati Ravichana. Yatha Gangam Basombudo Mat von mir. Guna, Eigenschaften. Shruti, durchhören. Matrena, einfach. Mayi, zu mir. Sarva Guhashaye, der ich im Herzen eines jeden weile. Managati, der Lauf des Herzens. Avicena, fortgesetzt. Yata, wie Ganga, der Ganga, Ambasa, des Wassers, Ambudo, in den Ozean. Die Übersetzung. Die Manifestation unverfälschten hingebungsvollen Dienstes. Nochmal. Die Manifestation unverfälschten hingebungsvollen Dienstes zeigt sich, wenn sich der Geist sogleich zum Hören des transzendentalen Namens und der transzendentalen Eigenschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes hingezogen fühlt, die im Herzen eines jeden weilt. Ebenso wie das Wasser der Ganga natürlicherweise ins Meer fließt, so fließt solche hingebungsvolle Ekstase, die von keiner materiellen Bedingung unterbrochen wird, zum höchsten Herrn. Erläuterung. Das Grundprinzip dieses unverfälschten, rein hingebungsvollen Dienstes ist Liebe zu Gott. Matguna Shruti Matrena bedeutet, gleich nachdem man von den transzendentalen Eigenschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört hat. Diese Eigenschaften nennt man Nirguna. Der höchste Herr ist von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur nicht verunreinigt. Und daher wirkt er auf den reinen Gottgeweihten anziehend. Man braucht sich nicht in Meditation zu üben, um solche Anziehung zu verspüren. Der reine Gottgeweihte befindet sich bereits auf der transzendentalen Stufe und die Anziehung zwischen ihm und der höchsten Persönlichkeit Gottes ist natürlich und wird mit dem Wasser der Ganga verglichen, das in Richtung Meer fließt. Der Strom des Ganga-Wassers kann durch nichts aufgehalten werden. Und in ähnlicher Weise kann die Anziehung des reinen Gottgeweihten zu den transzendentalen Namen, der transzendentalen Form und den transzendentalen Spielen des höchsten Gottes durch nichts Materielles aufgehalten werden. Das Wort Avicina, ohne Unterbrechung, ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Keine materielle Bedingung kann den Strom hingebungsvollen Dienstes eines rein Gottgeweihten aufhalten. Das Wort Ahaituki bedeutet ohne Grund. Ein reiner Gottgeweihter dient der Persönlichkeit Gottes nicht, weil er einen Grund hat oder weil er sich davon einen materiellen oder spirituellen Nutzen verspricht. Das ist das erste Merkmal unverfälschter Hingabe. Anyabilashita Shunyam. Man hat keinen Wunsch, den man sich durch hingebungsvollen Dienst erfüllen möchte. Solch hingebungsvoller Dienst ist für den Purushottama, die höchste Persönlichkeit, bestimmt. Und niemand sonst. Manchmal zeigen Pseudogottgeweihte Hingabe an viele Halbgötter, da sie glauben, die Form der Halbgötter seien die gleichen wie die Form der höchsten Persönlichkeit Gottes. Es ist hier jedoch besonders erwähnt, dass Bhakti oder hingebungsvoller Dienst nur für die höchste Persönlichkeit Gottes, Narayana, Vishnu oder Krishna, und niemand sonst bestimmt ist. Avyavahita bedeutet unaufhörlich. Ein reiner Gottgeweihter muss sich 24 Stunden am Tag ohne aufzuhören im Dienst des Herrn beschäftigen. Sein Leben ist so gestaltet, dass er sich jede Minute und jede Sekunde in irgendeiner Art von hingebungsvollem Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Eine andere Bedeutung des Wortes Avyavahita ist, dass das Interesse des Gottgeweihten und das Interesse des höchsten Herrn auf der gleichen Ebene sind. Der Gottgeweihte hat kein anderes Interesse als den transzendentalen Wunsch, des höchsten Herrn zu erfüllen. Durch spontaner Dienst für den höchsten Herrn ist transzendental und niemals durch die materiellen Erscheinungsweisen der Natur verunreinigt. Dies sind die Merkmale rein hingebungsvollen Dienstes, der von aller Verunreinigung durch die materielle Natur frei ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Um alle Devotees nochmal auf den Stand dieser kleinen Vorlesungsserie zu bringen, möchte ich ganz kurz wiederholen, was wir bisher gehört haben. Ich denke, das ist gut, denn jetzt kommen wir zum Abschluss und tun nochmal all die Themen sozusagen, die losen Enden der Themen nochmal zusammenbringen und verknoten, dass man merkt, wie das alles einen Sinn hat und zusammenhängt. Wir hatten in diesem Seminar über die Erscheinungsweisen der materiellen Natur gesprochen und hatten uns vornehmlich Gedanken gemacht darüber, was zunächst einmal die Erscheinungsweisen sind. Wir hatten herausgefunden, dass es die materielle Natur ist in drei Kategorien. Dann hatten wir darüber gesprochen, worin ihre Funktion besteht und wie sie wirken, und waren zu dem Schluss gekommen, dass sie das bedingte Lebewesen binden, wie Seile, wie ein geknebelter Verbrecher die bedingte Seele von den Erscheinungsweisen kontrolliert, sagen wir mal noch besser, wie eine Marionette. Wir hatten darüber gesprochen, gesprochen, wie sie verantwortlich sind für die Vielfalt in dieser Welt. Wir hatten einen kurzen Abstecher gemacht in Ayurveda-Psychologie und die verschiedenen Charaktere unter den Erscheinungsweisen der Natur vorgestellt. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass ein Mensch, der dumm und gefräßig ist, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, und ein Menschentyp, der eher nobel und edel ist, eine bestimmte Eigenschaft, sagen wir, einer von 9 Menschentypen ist in der Erscheinungsweise der Tugend und so weiter. Also sie verursachen die Vielfalt in der materiellen Welt, auch in der Psychologie, und dann, sie sind einfach überall gegenwärtig. Sie durchdringen sogar unseren Dhoti und unseren Sari. Dann hatten wir darüber gesprochen, wie wir dadurch, dass wir die Erscheinungsweise der Leidenschaft stärken, bestimmt diese Kraft der Erscheinungsweise verspüren. Wir hatten gesagt, dass durch die Gemeinschaft mit bestimmten Dingen, die sich bereits in der Erscheinungsweise befinden, dass dadurch diese Erscheinungsweisen richtig, man kann einfach schon sagen, herbeigerufen werden. In der deutschen Poesie-Geschichte hat man die Geschichte von dem Zauberlehrling. Ich möchte euch vielleicht noch an die Deutschstunde erinnern. Also wir mussten jedenfalls in den Hamburger Gymnasien das durchnehmen. Und das ist so ein Zauberlehrling, der spricht dann den Zauberspruch, und dann kommt plötzlich dieser Geist, und er wird ihn dann nicht mehr los. Irgendwie so war das. So wird es auch mit den Erscheinungsweisen. So ist es mit den Erscheinungsweisen. Wenn wir bestimmte Tätigkeiten tun, rufen wir sie herbei, und sie nehmen dann einen Einfluss über uns ein. So, wenn wir also Tätigkeiten ausführen, die in dieser Erscheinungsweise der materiellen, in den Erscheinungsweisen der materiellen Natur stehen, können wir uns die Erscheinungsweisen, diese Kraft der Natur zu eigen machen. Wir haben das Beispiel gegeben von dem Aikido-Kämpfer. Der Aikido-Kämpfer wird einen Angriff gegenüber seiner Person nicht blocken und somit seine Kraft einsetzen, um den Gegner zu stoppen und sich möglicherweise in dem Versuch sogar die Knochen brechen, wenn der Gegner mit großer Kraft kommt. Nein, er wird die Kraft des Gegners nehmen und schwuppdiwupp ihn in den Kirschbaum segeln lassen. Nicht? Durch ein, ich glaube, Gorilla Popu hat sich mit asiatischer Kampfkunst befasst. Er könnte uns sagen, wo man da das Bein stellt und den Hebelgriff ansetzt, dass der da also eine Flugzeugfahrt in den Kirschbaum unternimmt. Nicht so? Es kann man also die Erscheinungsweisen der materiellen Natur für sich arbeiten lassen und so zur Befreiung kommen. Und wir hatten dann angefangen, eine Liste zusammenzustellen. Ich muss sagen, das ist nicht unsere eigene Liste, sondern die ist von den, die kommt aus dem 11. Kanto der das Srimad Bhagavatam, 11. Kanto, 25. Kapitel. Ich möchte jetzt diese Liste fortsetzen, und dann, um dann zum Höhepunkt zu kommen. Ich möchte also euch jetzt aus dem 11. Kanto, direkt aus Krishnas Lotusmund, sozusagen diese Unterweisung wiederholen, die uns helfen, natürlich die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Nicht? Was können wir praktisch tun? Was können wir tun, wenn unsere Hand die Türklinke des Tempelraumes berührt und wir durch den Bogengang dieser sehr schönen Tür hinaus gehen und sozusagen dann in unseren Alltag hineingehen, unseren devotional Alltag. Wir hatten bereits 2 Dinge gesprochen. Wir hatten über Geistes- und Sinnenkontrolle gesprochen. Die Erscheinungsweisen der materiellen Natur wirken nämlich in unserem Geist. Die setzen da an. Es ist nicht so, dass sie wie bei einer Marionette in der Hand liegen und dann die Hand hochziehen. Es ist mehr so, dass sie den Geist bedecken und beeinflussen, sodass man eine bestimmte Wahrnehmung und eine bestimmte Sicht hat. Geistes- und Sinnenkontrolle ist somit der erste Schritt für jemanden, der die Erscheinungsweise der Tugend entwickeln möchte. Man muss es lernen, wenn der Geist anfängt, schupp, in die Welt zu laufen wie ein Kettenhund, der sich von der Kette losgerissen hat, den Geist zurückzubringen. Der nächste Punkt, den wir gestern kurz angesprochen haben, auf die Frage von Dr. Herbie, ist Helmi, ist ja auch egal, Herbie ist genauso gut wie Helmi, ist Toleranz. Nicht? Das ist ganz wichtig, dass wir das in der Gemeinschaft von Devotees entwickeln, dass wir einfach verstehen, hier ist eine spirituelle Seele, so wie ich, nur mit einer anderen Weltsicht sozusagen, einer anderen Brille, einer anderen Wahrnehmung. Und es ist wichtig, dass wir nicht kleinkrämerisch mit den Devotees oder anfangen zu streiten, sondern verstehen, so sieht er das nun mal nicht. Der nächste Punkt ist Unterscheidungsvermögen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man die Erscheinungsweise der Tugend entwickeln will. Man muss unterscheiden können zwischen den Dingen, die förderlich sind, und den Dingen, die nicht förderlich sind. Für den Vater Hingabe bilden diese beiden Prinzipien ebenfalls, ist dieses Unterscheidungsvermögen wirklich sehr, sehr wichtig. Vater Hingabe beginnt damit, dass man zunächst einmal die Dinge akzeptiert, die förderlich sind für den hingebungsvollen Dienst, und dann als nächstes die Dinge ablehnt, die hinderlich sind für den hingebungsvollen Dienst. Dazu ist ein starkes Unterscheidungsvermögen nötig. Wir müssen eine Sache betrachten und dann mit Intelligenz sehen, was für eine Wirkung diese Sache oder diese Tätigkeit mit sich trägt. Und wir müssen sehen, ob diese Wirkung für uns angenehm ist oder nicht. In unserer Literatur wird dieses Unterscheidungsvermögen als Viveka ausgedrückt und oft mit einem Schwert verglichen. Das Schwert der Unterscheidung. Ganz, ganz wichtig, dass wir das anwenden. Hare Krishna. Könnt ihr euch vorstellen, wo es gut ist, dieses Unterscheidungsvermögen einzusetzen im täglichen Leben? Könnt ihr an Beispiele denken? Mit wem oder was man Gemeinschaft pflegt? Zu wem man predigt, ja. Wenn wir Dämonen vor uns haben und wir fangen an, ohne Unterscheidungsvermögen sich denen zu wenden, genauso wie wir vielleicht uns den Unschuldigen wenden, könnten wir sogar ein Vergehen machen. Ja? Die Herrlichkeiten der heiligen Namen, den Unwissenden zu predigen, die dann aufhören, ach, das ist doch alles, und dann kommen die Schweizer Schimpfwörter. Und wo noch Unterscheidungsvermögen? Mit wem man wie umgeht. Was man annehmen kann für hingebungsvollen Dienst und was nicht. Sehr gut, sehr wichtig. Ich würde sagen, dass man auch den richtigen Zeitpunkt findet für alles. Dass man die richtige Bemühung findet, wo man sich voll und ganz einsetzt, wo man nicht sich einsetzt. Den Ort, dass man den Ort beobachtet. Zum Beispiel im Tempel ist es wichtig, mich anders hinzusetzen, als wenn ich mich entspannt irgendwo in einen Raum hinsetze und vielleicht mich meine Beine irgendwo hin und meine nicht, also Zeit, Ort und Umstände, da kann man Unterscheidungsvermögen. Ich glaube, wir haben es so. Dann als nächster Punkt sollten wir ein Pflichtgefühl haben. Es ist sehr oft so, dass wir zu Beginn unseres spirituellen Lebens, sagen wir mal, nicht immer die gleiche Einstellung haben zu unserem Service, zu bestimmten, ja, selbst zu unserem Leben als Devotees. Nicht? Es ist deswegen sehr wichtig, dass wir uns nicht von, sagen wir mal, von, es kommen auch manchmal Protest oder Rebellion im eigenen Herzen, aber diese Disziplin, das wird mir jetzt wirklich zu, nicht, oder immer muss ich Service machen. Es ist sehr wichtig, dass wir manchmal einfach aus Pflicht unseren Service machen, selbst wenn wir keinen Geschmack haben. Nicht? Denn sonst, wenn wir keine Pflicht, kein Pflichtgefühl haben, dann werden wir uns leiden lassen. Wir Westler haben damit wirklich gewisse Schwierigkeiten und müssen uns an diesem Punkt ein bisschen überlegen, wie wir mit Pflicht umgehen. Ein gutes Beispiel, was mir immer einfällt, ist die Predigt von Lord Ramachandra. Ramachandra wurde von seinem Vater Dasharath verbannt. Eigentlich ist es falsch zu sagen von seinem Vater, sondern durch eine bestimmte Intrige, die seine Schwiegermutter inszeniert hatte, wurde Dasharath, sein Vater, dazu gezwungen eigentlich, ihn für 13 Jahre in die Verbannung im Wald zu schicken, und zwar einen Tag vor seiner Krönung. So, statt Ramachandra wurde der Bruder Ramachandras, Bharata, als König installiert, und Bharata jedoch wollte das nicht annehmen. Er kam in den Wald, wo sich Ramachandra zu der Zeit aufhielt, wollte ich sagen, und Dasharath war schon gestorben, auch weil er das einfach nicht, den Schmerz nicht ertragen konnte, seinem Sohn, seinem Lieblingssohn, das sagen zu müssen: geh in den Wald, in die Verbannung, nur weil er durch Intrigen dazu gezwungen wurde. Also Dasharath war gestorben, und Bharata kam jetzt in den Wald und sagte: ich will die Königskrone nicht. Sie wurde mir gegeben, aber ich kann sie dir jetzt zurückgeben. Hiermit nimm du sie und sei du der König über Ayodhya. Ich bin dein Sklave. Und Ramachandra hat dann einen unglaublich schönen Vortrag gegeben, der mir unglaublich eingefahren ist. Er hat dort gesagt: nein, ich habe von meinem Vater diese Anweisung bekommen und ich möchte mich an diese Anweisung halten, aus Dharma, aus Pflichtgefühl heraus. Denn wenn ich einfach anfange, nach meinen Launen zu handeln, was ist das für ein Leben? Er hat das ganz deutlich etabliert, dass es nicht gut ist, nach den Launen und nach den zeitweiligen Vorteilen, die wir in dieser Welt haben können, indem wir mal unsere Pflicht nicht erfüllen, sondern mal, ach, easy life führen. Er hat gesagt: nein, es ist von ewigem Nutzen, Dharma zu tun, und von zeitweiligen Nutzen, einfach den Wünschen und Launen des Geistes nachzugehen. Das ist für einen Augenblick schön, aber dann ist es schon verflossen. Sehr schöne Sache, die ich kann jetzt nicht genau den, also wer interessiert ist, kann sich das bestimmt heraussuchen. Wunderschöne Sache. Als nächstes Wahrhaftigkeit. Das ist jetzt eine interessante Frage, die ich gerne an Gauralila Prabhu richten möchte. Denn als ein Devotee, der unsere Bewegung nach außen hin vertritt, hast du bestimmt viel schon über dieses Thema nachgedacht. Wahrhaftig zu sein bedeutet, wenn man wahrhaftig ist, kann man merken, wie plötzlich die Erscheinungsweise der Tugend in einem größer wird. Wo sollten die Devotees wahrhaftig sein, oder in welchen Bereichen ist der wichtig? Also ich möchte dich nicht überfallen. Möchtest du oder kannst du dazu was sagen? Also wir sollten grundsätzlich in allen Bereichen wahrhaftig sein, denn Brahmanas sprechen immer die Wahrheit. Kshatriyas für politische Zwecke mögen manchmal das so hin und herstellen, und die Vaishyas, die Reichtum erwirtschaften, werden, um das Ziel zu erfüllen, manchmal schwindeln, aber Brahmanas und wir als Devotees sollten brahminische Eigenschaften entwickeln, sollten immer bemüht sein, die Wahrheit zu sprechen. Ich möchte euch einen kleinen Tipp geben. Wir haben sehr oft die Neigung, uns besser hinzustellen, als wir eigentlich sind. Ich habe gemerkt, wenn wir da anfangen, einfach ein bisschen, sagen wir mal, wahrhaftig mit uns zu sein, uns selber gegenüber ehrlich zu sein, fällt es uns sehr leicht, auch wahrhaftig im Umgang mit anderen zu sein. Dass man, sehr oft merkt man das in so kleinen Notlügen oder in so kleinen, wenn man ein bisschen angeben will, protzen will und so weiter. Wenn man da anfängt, einfach so zu sprechen, wie es ist, einfach, dann kommt man leicht in die Stimmung, in allen Bereichen wahrhaftig zu sein. Wenn man also mit sich selbst wahrhaftig ist und nicht Täuschung unterliegt oder Täuschung pflegt oder vielleicht sogar kultiviert. Als nächstes kommt Mitgefühl. Mitgefühl ist eine ganz interessante Eigenschaft. Mitgefühl bedeutet zunächst einmal, nach einer Definition, die Nöte und Bedürfnisse eines Menschen zu erkennen und dann den Wunsch zu haben, diesem Menschen auch zu helfen. Mitgefühl heißt zunächst einmal, dass wir aus unserem Rahmen herausgehen und einen anderen Menschen so sehen, wie er ist. Zum Beispiel Kinder. Ich glaube, wir alle können das üben an Kindern. Manchmal fühlt man sich durch Kindern, wie soll ich mich ausdrücken, manchmal gestört. Zum Beispiel gebe ich oft Vorträge und dann fangen die Kinder an zu krähen. Rebbe, Rebbe, Rebbe. Und früher, muss ich sagen, hat mich das unglaublich auf die Palme gebracht. Wie kann man nur, ich habe jetzt so etwas Wichtiges mitzuteilen und so weiter. Mir wurde dann nach einer gewissen Zeit bewusst, dass die Kinder, das ist für die ein gutes, die wollen einfach auch was sagen. Die wollen teilnehmen an der Diskussion. Die sind es gewohnt, die haben gehört, dass einer sowas sagt und dann sagt der andere zurück und dann wollen die mit teilnehmen. Das ist also eigentlich sehr sympathisch an und für sich, nicht? Die wollen kommunizieren, man fängt an zu reden und dann wollen sie auch Rebbe, nicht? Weil das ist noch nicht anders, sind sie noch nicht in der Lage, sich anders zu äußern. Da rebellen sie halt, nicht? Und das ist grundsätzlich nicht jetzt, dass sie einen stören wollen oder dass sie gemeine Absichten haben oder dass sie gegen ein etwas unternehmen wollen, die Vorlesung sabotieren wollen. Das ist ja überhaupt nicht so. Sind einfach ja kommunikativ, nicht? Beim Predigen muss man es auch sehr, sehr lernen. Oder wenn man mit Menschen zu tun hat, man muss erstmal rauskriegen, wo der Schuh drückt. Was würdet ihr von einem Doktor sagen, der sagt, wenn ihr zu ihm kommt und dieser, oh Doktor, ich habe hier ein bestimmtes Problem. Ja, 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 sagt der Doktor, da müssen Sie diese Pille nehmen. Würdet ihr denken? Ja, also der weiß doch noch gar nicht, wo der Schuh drückt bei mir. Ob es mehr Magenbeschwerden sind oder mehr Jucken im Ohrläppchen oder was hier gerade fehlt. Wie kann der so ist auch, wenn wir predigen, wir müssen sehr genau erstmal zuhören und es sehr genau diagnostizieren, was da im Einzelnen da ist. Das ist manchmal eine gewisse Arbeit, jemanden zu verstehen. Wenn man Mitgefühl entwickelt, muss man erstmal verstehen, den anderen einfach so aufzunehmen, wie er ist. Dann, sehr wichtig, an diesem Punkt muss ich wieder an die Devotees denken, die mit Predigen zu tun haben oder auch mit Kommunikation, genaue Untersuchung der Vergangenheit und der Zukunft. Wir müssen es lernen, aus unseren Fehlern zu lernen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sodass wir sie dann in der Zukunft vermeiden können. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es klingt fast wie Vergangenheitsbewältigung. Das ist sehr gut. Lasst uns manchmal in unsere Vergangenheit hineinschauen. Lasst uns mal einen Rückblick in unser hingebungsvolles Dienen machen. Also wir können das auf einer bewegungsmäßigen Ebene machen, aber auch hier zunächst einmal geht es mir um die individuelle Entwicklung der Erscheinungsweise der Tugend. Lasst uns sehen, was wir in der Vergangenheit, wie wir waren, was wir unter Umständen gut gemacht haben in unserem spirituellen Leben, was wir nicht so gut gemacht haben und was wir regelrecht schlecht gemacht haben. Und dann können wir aus der Vergangenheit lernen und in eine bessere Zukunft hineingehen. Dann, die nächste Eigenschaft ist, dass wir zufrieden sind in jeder Situation. Das klingt zunächst einmal schwer. Zufrieden zu sein in jeder Situation klingt fast... Und wir sind ganz anders geschult worden. Materielles Leben bedeutet eben die Dinge, die man, sagen wir mal, als leidvoll betrachtet oder als Unglück bringt, dass man alles macht, um diese Situation zu verändern in eine andere. Man ist nicht zufrieden. Es gibt ein Wort sogar, ich bin noch nicht ein Stoiker, sagt man, oder sag mal, stoisch sein, nicht? Stoisch sein. Das ist, lasst mich kurz erklären, wie dieses zu verstehen ist. Es heißt, wenn man so unzufrieden ist im Herzen und so gestört ist, ist man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und spiritueller Fortschritt verlässt einen dann, genauso wie Wasser einen Topf verlässt, das ein Hole hat, also ein Loch hat. Für einen Brahmana, wenn er unzufrieden ist mit seinem Leben und so richtig leidenschaftlich und unruhig und rastlos wird, den verlässt sein spiritueller Fortschritt, wie Wasser einen löchrigen Topf verlässt. Ich möchte dazu unbedingt noch etwas sagen. Ich möchte euch zunächst einmal eine kleine Geschichte erzählen, die den Punkt klar macht. Es gab einmal einen alten Mann, der ein wunderschönes weißes Pferd hatte, ein Hengst, das so schön war, dass er sich im ganzen Land herumsprach und eines Tages sogar den König anzog. Der König sah das Pferd und sagte, das möchte ich haben. Ich gebe dir jeden Preis in der Welt dafür. Aber der alte Mann sagte, wie kann ich einen Freund verkaufen? Leute im Dorf hörten davon, dass der König alles geboten hatte für diesen Hengst und unverrichteter Dinge oder unerfüllter Wünsche den alten Mann verlassen hatte. So nach 3 Tagen gab es einen Vorfall in dem Dorf. Der schöne weiße Hengst war nicht mehr im Stall. Und da gingen die Leute zum alten Mann und sagten, das ist aber schlecht. Jetzt hast du kein Geld, hast du kein Geld gekriegt für den und dann ist er dir über das noch weggelaufen. Oder vielleicht hat der König ihn durch seinen Meisterdieb stehlen lassen. Man weiß ja nie bei diesen Kshatriyas. Und der alte Mann sagte, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, das nicht. Es ist einfach so, mal sehen, was ich dadurch lernen kann. Nach einer Woche hörte man am Dorfrand ein freudiges Wiehern. Und die Leute gingen zum Dorfrand und da sahen sie den Hengst, den weißen Hengst, mit 20 prachtvollen Wildpferden. Die hatte er wohl überzeugt, Reklame gemacht für den Stall des alten Mannes und er ging schnurstracks von diesen Wildpferden gefolgt in den Stall hinein. Der alte Mann brauchte nur noch zuzumachen und hatte jetzt 21 Pferde statt nur einen Hengst. Oh, sagten da die Leute im Dorf, das ist ja gut. Nein, sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist einfach so. Daraufhin beschloss nach einigen Tagen der einzige Sohn des Alten, eines der Wildpferde zuzureiten, sodass es später den Stall wechseln konnte und mit großem Gewinn verkauft werden konnte. Und zuerst war das Wildpferd unglaublich kooperativ, aber nach kurzer Zeit bäumte es sich auf und machte Mucken und sprang mit dem hin und her von Norden nach Süden und warf schließlich den Jungen in hohen Bogen ab, woraufhin er sich beide Knie brach. Das ist was ganz, ganz schwierig heilbares. Es geht meistens nicht wieder zu heilen, wenn die Knie im Kniegelenk brechen. Puh, dann geht man immer obeinig durch die Weltgeschichte. Daraufhin sagten die Leute zu dem alten Mann, das ist aber sehr schlecht jetzt. Jetzt ist dein einziger Sohn ein Krüppel geworden. Daraufhin sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist einfach so. Nach einem halben Jahr war Krieg. Und alle Leute im Dorf, die unter 40 waren oder unter 50, wurden an die Front gezogen. Und zwar ein Vernichtungskrieg. Alle diese Leute, nicht nur vom Dorf, sondern vom ganzen Königreich, wurden grausam umgebracht vom Gegner. Nur einer war nicht eingezogen worden. Das war der obeinige Sohn des alten Mannes, der alte Mann natürlich auch nicht. Da gingen die Leute vom Dorf, die über 50 waren und noch übrig waren, zu dem alten Mann und sagten, Mensch, hast du ein Glück gehabt. Dein Sohn ist zwar nicht der schönste Sohn durch seine Knieverletzung, aber du hast ihn wenigstens noch. Er wurde nicht umgebracht wie alle anderen. Das ist aber gut. Und ich möchte an dieser Stelle nicht die Antwort des alten Mannes nochmal wiederholen, weil ich damit völlig die Intelligenz meiner Zuhörer und Zuhörerinnen unterschätzen würde. Ich glaube, ihr könnt sie euch selber sagen. Diese Geschichte ist eine Geschichte von uns selber auch. Wir erleben manchmal angenehme Dinge, manchmal unangenehme Dinge, manchmal stoßen wir uns mit dem Kopf an einem Stuhl an, ein anderes Mal kriegen wir Erdbeeren mit Sahnetorte, mal sind wir glücklich verheiratet, ein anderes Mal können wir uns überhaupt nicht arrangieren mit unserem Ehepartner oder unserer Ehepartnerin. Weil wir viele Grihastas auch unter uns haben. Ein anderes Mal ist das Brahmachari-Leben total ekstatisch. Man kann unglaublich predigen. Einem fließt fast alles zu. Man ist wie auf einer Glückswoge, die einen mit Sicherheit vorantreibt, wie ein Surfer in einer guten Surfwelle da kurz vor Honolulu. Ein anderes Mal ist das Leben mühsam, wir unser Wohlgeschmack im Krishna-Bewusstsein verlässt uns in gewisser Weise. Doch lasst uns einfach lernen, aus dieser Geschichte zu sagen, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist einfach so, ich bin in der materiellen Energie und lass mich versuchen, daraus etwas zu lernen. Das ist diese, sagen wir mal, diese grundsätzliche Zufriedenheit, die ein Devoti kultivieren muss. Wer sich immer hin und her, das ist Krishnas Lebenstipp sozusagen für das Leben in der materiellen Welt. Er sagt, Matra Spasha Stukontiya Shitoshna Sukadukada. Nicht? Man soll das Kommen und Gehen von Glück und Leid ertragen. Er sagt das zu einem sehr interessanten, er sagt das im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita, als Arjuna zusammenbricht, mit einem Nervenzusammenbruch vor ihm sitzt. Ihr wisst, Arjuna ließ sich von Krishna zeigen, wer auf der Schlacht versammelt war, um die Waffen zu erheben. Und als Krishna, der seinen Schüler, also der Arjuna unglaublich schulen wollte, brachte ihn direkt dorthin, wo all die Verwandten standen. Das hatte er ganz genau ausgewählt, diesen Platz. Als Arjuna das sah, wir alle sind darüber, kennen das genau. Und so Krishna spricht denn als erstes zu Arjuna, klage nicht, denn die unsterbliche Seele wird so und so nicht sterben. Und dann sagt Arjuna, Bhishmana Chakravarti Thakur erklärt, ja, du bist philosophisch natürlich ist die Seele ewig. Aber was ist mit den Gefühlen? Trotzdem leidet man doch, wenn ein lieber Mensch stirbt. Man weint. Das heißt in der Ayurveda, wenn ein Mensch stirbt, für 3 Tage sollte man weinen. Die Männer binden sich ihre Zika los, die dann zerstreut über den ganzen Kopf gehen. Die Frauen schlagen sich auf und weinen. Und man sollte es machen. Richtig in die Trauer reingehen, aber nur für 3 Tage. Dann geht es weiter im Leben. Dann sollte man nicht weiter anhaften, denn die Seele des Verstorbenen kann ja gar nicht gehen, wenn man so an ihr zieht und haftet und so weiter und so fort. Also die kann ja, also das ist so. Arjuna sagt, ja, die Seele ist ewig, gut, aber wir weinen trotzdem, wenn unser Sohn Schwierigkeiten hat, wenn die Familie Schwierigkeiten hat. Wir haben Emotionen, das ist sehr wichtig. Was soll ich denn machen damit? Krishna sagte, letztendlich muss man die Dualitäten von Glück und Leid tolerieren. Wie Sommer und Winter. Da kann man nicht jetzt ewig sich darauf anhalten, zu klagen, dass zum Beispiel ein kalter Winter kommt. Was ist das? Wie soll man sein Leben führen? So, Zufriedenheit in allen Umständen. Das heißt natürlich nicht, Prabhupada hat uns immer gesagt, wir sollten nie zufrieden sein mit unserem spirituellen Fortschritt. Und wir sollten auch nie zufrieden sein mit dem Maß an Wissen, was wir haben. Da sollten wir unzufrieden sein, also nach mehr streben. Nicht? Aber ich spreche jetzt von einer grundsätzlichen Zufriedenheit im Leben, die man gewinnt, indem man die Dualitäten von Glück und Leid toleriert und sich nicht aus der Bahn werfen lässt von denen. Zufriedenheit in jeder Situation. Großzügigkeit. Ein wichtiger Tipp für die Lebensführung für jemanden, der in die Erscheinungsweise der Tugend kommen will, ist, er sollte großzügig sein. Das heißt, lernt es, ein Gebender zu werden und nicht immer ein Nehmender zu sein. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn man ein Geschenk macht, wenn man großzügig etwas weggeht, zuerst spannt die Anhaftung, der Bogen der Anhaftung geht fast bis zum Erreichen. Oh no, jetzt gebe ich meinen schönen Dhoti, meinen super Dhoti weg oder meinen schönen Sari, ja, aus dem Sari Emporium in Delhi, ab mit den golddurchwirkten Fäden, nicht, oder ich gebe mein Pavitra weg oder dieses Mahasweet würde ich auch sehr gerne selber essen, aber trotzdem, ich wollte dir eine Freude machen, bist du dir sicher? Wieso fragst du? Das sehe ich einfach nicht so aus. Ja, ja, dann gib mal. Zuerst schmerzt das unglaublich. Ah, die Anhaftung. Und dann fühlt man sich so leicht, als könnte man schweben über den Erdboden. Großzügig. Weil plötzlich die Erscheinungsweise der Tugend in einem raufkommt. Großzügig zu sein. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn man eine Spende gibt zu einem Sannyasi? Spaß muss sein. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Unter der Familie muss man manchmal scherzen. Humor ist wichtig. Also, jetzt aber, wenn man eine Spende gibt an einen würdigen Menschen, an die Wohl, wie man sich wohlfühlt dadurch? Dann, Entsagung von Sinnesgenuss ist ganz wichtig für einen reifen Menschen. Sehr oft fühlt sich ein Mensch sehr unzufrieden, richtig so unzufrieden und leidig. Da kam mal eine Frau, das habe ich bei einem von einem Devotee gehört, der sich mit Psychologie befasst, zu einem Psychiater, und die fühlte sich einfach immer unzufrieden und rastlos. Und der Psychiater konnte ihr nicht helfen, also Psychiater ist für schwere Fälle, so ein Therapeut, nicht? Konnte ihr nicht helfen, bis er eine Idee hatte. Also hat er gesagt, was machen Sie, wenn Sie ein Stück... Oh, sagte er, nun haben wir das Problem am Schopf gefasst. Und sehr interessant, diese Frau hatte das Problem, dass sie immer nur das Angenehme, die Rosine aus dem Leben picken wollte. Und niemals in Kauf nahm, dass man auch sich mal anstrengen muss, dass man etwas, was vielleicht ein bisschen anpacken muss, wo man verpflichtet ist gegenüber Menschen oder gegenüber der großen Sache, die man vertritt. Nicht? Jemand, der immer nur Befriedigung will im Leben, schnelle Befriedigung, wird unglaublich unzufrieden sein, weil er ein unreifer Mensch ist, der nicht mit der Realität des Lebens umgehen kann. Das ist der Hauptfehler unserer Zivilisation. Die sind ja immer nur dabei, Rosinen zu picken. Nicht? Ist euch das aufgefallen schon mal? Unterhaltung. Aber ein Mensch kann nicht als reif betrachtet werden, wenn er sich immer nur um die Rosinen bemüht. Also, Entsagung von Sinnengenuss muss sein. Macht es mal, wenn ihr euch selber so ein bisschen so ein unwohles Gefühl habt. Esst mal weniger. Nur mal zum Proben. Das wirkt unglaublich. Man muss eine Woche sozusagen ein bisschen. Und dann kommt man sofort auf eine tiefspirituelle Ebene. Oder das, wo ihr, sagen wir mal, so angehaftet, wo man so ein bisschen angehaftet ist. Essen ist etwas, wo jeder, die Body, glaube ich, angehaftet ist. Zumindest, also, glaube ich, ist das. Das Letzte, was einem bleibt, sozusagen, an sagen wir mal, so leicht verdaubaren Freuden. Die anderen, die Freuden eines Devotees sind schon da, aber das ist meistens ziemlich qualifiziert. Aber das ist etwas, was so, man ist ja nicht immer auf der höchsten philosophischen oder spirituellen Ebene, aber das mit dem Prasadam, das sitzt also immer. Das Vertrauen in den spirituellen Meister. Ganz wichtig, um die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Vertrauen in Höhergestellte. Wenn wir manchmal nicht so Vertrauen haben in unseren spirituellen Meister, liegt das sehr oft daran, dass wir in eine gewisse Distanz, eine unbeabsichtigte Distanz gekommen sind. Dann ist es sehr gut, wenn wir wieder Verbindung mit ihm aufnehmen, indem wir in seiner Vani uns situieren, das heißt seine Unterweisung oder sein das Wissen, was er gibt, anwenden. Verlegenheit angesichts falscher Handlungsweisen. Verlegenheit angesichts falscher Handlungsweisen ist eine sehr interessante Übung. Wenn wir etwas verkehrt machen, sollten wir es nicht versuchen zu übertünchen. Kennt man diesen Ausdruck in der Schweiz auch? Übertünchen? Ja? Dass wir einfach so, wenn auf der Wand zum Beispiel ein schmutziger Fleck ist, dass wir einfach so weiße Farbe nehmen und darüber streichen, als wäre es gar nicht da. Wenn wir etwas verkehrt machen, sollen wir ruhig sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Und uns das erstmal eingestehen und auch im Umgang mit anderen, die das gesehen haben, nicht so tun, als wären wir die glorreichen, unfehlbaren Zehen, oder nicht, sondern auch sagen, sorry, was immer mich dafür Gespenster geritten haben, weiß ich nicht, aber es war Mist, was ich gemacht habe. Entschuldigt bitte, dass ich so gesprochen habe oder mich so verhalten habe. Sehr, sehr wichtig. Wenn wir nämlich nicht unsere Fehler eingestehen, vor uns selber und auch vor anderen qualifizierten Menschen, die das mitgekriegt haben oder vielleicht gelitten haben aufgrund unserer Fehler. Also wir brauchen jetzt nicht, wenn wir irgendwas gemacht haben, wenn wir uns in der Nase gebohrt haben auf dem Weg nach Genf, nicht, dann im Tempel sagen, ich habe mir in der Nase gebohrt. Also ich glaube, ihr versteht, das Beispiel ist offensichtlich nur ein Beispiel, was eure Fantasie selber beflügeln soll, nicht, was man so macht. Es geht nicht um sowas, sondern um vielleicht andere Dinge. Aber Leute, die in Mitleidenschaft gezogen sind durch unsere Fehler, sollen, es tut mir wirklich leid, und uns entschuldigen. Und wir werden merken, einfach durch diese Tatsache, sich zu entschuldigen, ist plötzlich die Erscheinungsweise der Tugend da. Wohltätigkeit hatten wir schon mit Großzügigkeit ein bisschen behandelt. Das ist der nächste Punkt, wohltätig zu sein. Die beste Wohltat, haben wir immer gehört, ist, dass es Krishna-Bewusstsein richtig auch zu verbreiten zu anderen. Einfachheit sollten wir entwickeln. Ich glaube, das spricht für sich selber. Dann sollten wir Demut entwickeln. Das können wir auf unsere Liste aufschreiben. Darüber möchte ich jetzt auch nicht sprechen, weil diese Punkte schon in vorherigen Vorlesungen, und das sprechen wir sehr oft in unseren Vorlesungen durch. Zufriedenheit mit sich selbst. Zufriedenheit mit sich selber heißt einfach, so bin ich nun mal, das hat mir Krishna gegeben. Manchmal ist es so unter den Devotees, dass wir uns in einen gewissen Leistungsdruck geworfen fühlen, dass wir versuchen, etwas zu machen, was unmöglich ist. Wenn wir sagen, wir mal ein einfacher Mensch sind und einfach am besten Boden putzen können und kochen können und einfache assistierende Arbeit tun können und jetzt nicht der Mega-Superstar sind, lasst uns zufrieden sein. Lasst uns nicht uns wild machen, nur weil um zu versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Krishna ist zufrieden mit einem Devotee, der einfach das, was er an Gaben hat, in seinem Dienst einsetzt. Zufriedenheit mit sich selbst sind Eigenschaften in der Erscheinungsweise der Tugend. So, wenn wir diese Eigenschaften kultivieren, die Wahrheit zum Beispiel sprechen, Mitgefühl tun, Vergangenheit und die Zukunft untersuchen, werden wir sehen. Warum macht ihr nicht ein, sagen wir mal, ein Versuch? Wir könnten ja diese Eigenschaften mal aufschreiben. Also vielleicht möchte jemand, wer ist so ein bisschen, Shyamananda ist, glaube ich, du hast mitnotiert, glaube ich. Ich werde dir den Text noch geben, dass du es abschreiben, und vielleicht kann man es ausdrucken und einfach mal aushalten, und dann so groß gedruckt, Experiment. Für die, die es machen möchten. Also es ist freiwillig. Nicht? Punkte, durch die man die Erscheinungsweise der Tugend im Leben stärken und fördern kann. Nicht? Und wir können es ja so, Empfehlung, einen Monat ausprobieren und sehen, ob ein Unterschied da ist. Oder? Ist doch, würde sich mal, kann man ja einfach so einen Zettel dabei haben, ab und an mal drauf gucken, kostet nichts, nur eine Minute Zeit vielleicht, die haben wir am Tag irgendwie noch, können wir die einschieben und dann mal versuchen, danach zu gehen. Dann werden wir praktisch die Erscheinungsweise der Tugend bekommen und die wird uns dann erheben in unserem Leben, sodass wir glücklich sind und zufrieden im spirituellen Leben. Wollen wir doch. Und dann Krishna dienen können. Gut. Ach, diese Themen sind so... Man muss sich da Zeit nehmen. Ich bin immer noch nicht fertig geworden mit meiner Vorlesungsserie. Ich höre aber auf. Vielleicht ist es Krishna. Ich habe ja noch eine Vorlesung, nämlich morgen früh. Und dann werde ich euch verlassen. Aber da kann ich dann... Meine letzte Vorlesung heißt Unkraut aus dem Garten des Herzens entfernen. Das ist so auch für so praktisch. Gut, ich möchte hier enden, weil wir schon 10 Minuten vor 9 haben. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja, schauen wir dann. Mhm. Ist auch in der, wo es Reguliertheit fragt, Shyamananda, die, was schon früher erwähnt wurde, das wird nicht direkt so, ich sehe das so ein bisschen so im Pflichtgefühl, nicht? Manchmal, also, wir haben gewisse Verpflichtungen, wozu auch ein regulierter Sadhana gehört. Ich denke aber, dass, sehen wir, das sind unsere Bhagavatam-Philosophie, das ist oft verbreitet über viele Texte. Die Bhagavatam-Texte, es ist nicht so, das haben wir bestimmt schon oft gesehen, manchmal muss man so Themen herausarbeiten aus Büchern, die dann hier, da und überall stehen. Nicht? Zum Beispiel Die drei Erscheinungsweisen der Natur werden im 11. Kanto in zwei Kapiteln behandelt, die ziemlich weit auseinander liegen. Könnte man sagen, es ist das gleiche Thema, warum tut man sie nicht zusammen? Aber da ist eine andere Logik da, die Krishna hat. Nämlich den Zuhörer, in diesem Fall Uddhava, das kommt aus der Uddhava Gita, was wir gesagt haben, so zu lenken durch verschiedene Punkte zu bestimmten Erkennungen. Letztendlich der Loslösung und der Hingabe zu ihm, das sind die beiden Punkte. Mhm. Habt ihr sonst ein Fragezeichen? Ja, Kamalakanta?
Der letzte Punkt war Zufriedenheit.
Ja. Ja. Ja, stimmt. Sehr gefährlich. Man muss sich ständig bemühen. Man muss das hinkriegen. Nicht? Wenn man aber immer so mit sich hadert, dann bleibt man ja total auf dem. Ein Egoist, ein schamloser Egoist. Nicht? Also nur denkt man an sich, ich wünschte mir, ich wäre so intelligent wie Bhakti Charu Maharaj. Ich wünschte mir, ich wäre so hingegeben wie Shri Vishnupad. Ich wünschte mir, ich wäre so. Man kann das tun, aber wenn man sich da zermartert, man muss das sehen, ich bin ein einfacher Mensch. Ich gebe mein Bestes. Diese Selbsterkenntnisse trotzdem zu versuchen, sind Eigenschaften eines Devotees. Ja. Um dich aber Krishna hinzugeben, musst du dich erstmal haben. Du musst ja wissen, wer das ist da, wo ist, und das so nehmen und dann sich einsetzen in Krishnas Dienst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß genau, das ist, Gauralila hat das auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind beide Dinge da. Man muss erst mal sehen, wo man ist und sich nicht immer, und könnte ich doch und wollte ich doch. Nimm dich und fang an, das zu Krishna zu geben und Krishna wird es erweitern. Es gab eine Zeit in meinem eigenen spirituellen Leben, wo ich eine kleine Krise kann man nicht dazu sagen, ein kleines Problemchen hatte. Ich bin ja akademisch überhaupt nicht gebildet. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich mit 16 Jahren die Schule verlassen habe und davor war ich eines der gefürchtetsten Rebellen in unserer Schule. Also ich hatte nicht wirklich ein Interesse an Mathe und Wissen gezeigt. Ich war der Schreck eines jeden Lehrers gewesen, nicht? Weil ich einfach so rebellierte gegen das materielle Leben, schon als junger Knabe, als junger Bursche. Und dann kam es die Zeit, dass ich so viele Kontakte mit Professoren hatte und jetzt ja auch durch die Veda-Akademie, wir werden das Sterbeseminar sein, da sind Mathematikprofessoren, da sind ein Nobelpreisträger ist da, der zuhört. Und ich hatte da mal gedacht, wie kann ich als völlig Ungebildeter das machen? Und war fürchte, ach, hätte ich doch bloß studiert, ach, hätte ich doch bloß, und hab so lamentiert, ich weiß ja gar nichts, ich bin ja ganz ungeübt im Denken und so. Und dann sagte ich, ich bin nun mal so, aber so versuche ich Krishna zu dienen, ohne Versuch, das zu erweitern und so weiter. Und sehr oft kommt es vor, es ist bei Devotees so, die fragen, wo haben Sie denn studiert? Im Leben habe ich studiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Devotees erleben das oft so. Nimm dich einfach, wie du bist, aber gib dich dann Krishna hin und versuch dein Bestes zu geben. Nicht? Das ist sehr wichtig. Ja, wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich bin dir dankbar, Kamalakanta, dass du das bringst. Denn es gibt auch, unsere Bewegung hat sehr dünne Häute zur materiellen Gesellschaft. Das muss man auch sagen. Also da kommen die guten wie die schlechten Sachen. Zeitströmungen erfahren wir schon auch in der Bewegung. Vielfach sind die Bodhis so geneigt, beim Psychologen vielleicht Zuflucht zu suchen, die sagen, du bist okay. Das ist die erste Grundlage für ein ich bin okay, du bist okay, sagt man so, ne? Also ein wichtig, sich annehmen. Okay, du hast dieses psychologische Problem, lebe es aus, steh dazu. Was ist gut und was ist schlecht, anyways, sagen die dann. Ne? Nun ja, die Bodhi sieht schon, das ist da, aber ich beschäftige mich in Krishnas Dienst so gut wie ich kann und dann macht Krishna schon etwas aus dem. Ich glaube, es ist so, das gemeint, so dieses Lamentieren, bin so absolut charaktergeschwächt und so weiter, nicht? Und dann sitzt man da und wälzt sich traurig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft herum. Nee, Unwissenheit sogar. Kennt ihr das, die Selbstmitleider? Sind sonst noch Fragen? Nein? Dann gut, dann sind wir an ein natürliches Ende angekommen. Vielen Dank. Morgen ist also das endgültige Ende. Selbst wenn es nicht ist, ist es trotzdem das Ende, weil die Reise da ein natürliches Ende setzt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.